Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion der Alhambra-Gesellschaft im Rahmen unseres Projektes Muslim Debate 2.0 Gesellschaft gemeinsam gestalten. Unser Projekt wird im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat gefördert. Dank dieser Förderung konnten wir im vergangenen November in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad und mit freundlicher Unterstützung des Bayerischen Bündnisses für Toleranz, Demokratie und Menschenwürde schützen, in einer nicht öffentlichen Runde über das Thema des heutigen Abends diskutieren. Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten von Krisen. Welchen Beitrag können Religionen leisten? So lautete der Titel unserer Tagung und mit dieser Frage beginnt auch unsere heutige öffentliche Podiumsdiskussion. In Zeiten multipler Krisen und tiefgreifender Veränderungsprozesse wird der gesellschaftliche Zusammenhalt direkt oder indirekt bedroht. Extreme Ränder der Gesellschaft versuchen, aus dieser unsicheren Lage Profit zu schlagen und die Angst vieler Menschen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Sie schüren gezielt Ressentiments gegen Minderheiten und Andersdenkende, die legitimieren sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Institutionen und untergraben dadurch unsere Demokratie. Welchen Beitrag können oder müssen Religionen in diesem Kontext leisten, um Zusammenhalt und Solidarität unter den Menschen zu stärken? Das ist eine gewagte Frage, denn sie impliziert die Annahme, dass Religionen eine solche Zusammenhalt und Solidarität stärkende Wirkung originär innewohnt. Aber im historischen Rückblick und auch vor dem Hintergrund aktueller Krisen bedarf es schon einer sehr wohlwollenden Sichtweise, um Religionen als wirkmächtige Quellen des Zusammenhalts und der Solidarität unter den Menschen zu identifizieren. Sind das Krisenhafte und der Konflikt nicht eher im Religiösen bereits angelegt? Kain erschlägt seinen jüngeren Bruder Abel, weil Gott dessen Opfergabe bevorzugt. Seit Beginn der abrahamitischen Religionsüberlieferungen wühlen wir in den Eingeweiden unserer Nächsten, um Beweise für die eigene religiöse Überlegenheit oder die Niedertracht des anderen zu finden. Religion diente und dient bis heute als Motiv, als Grund und gleichzeitig als Rechtfertigung für Abwertung und Gewalt. Der gemeinsame Glaube an einen barmherzigen Schöpfergott hinderte und hindert uns nicht daran, die Gewalt gegen unsere Mitmenschen auf religiöse Überzeugungen zu stützen. Wenn es nur einen Gott gibt, muss es da nicht auch die eine, die einzig richtige, einzig authentische Weise geben, an ihn zu glauben und ihm zu dienen? Wenn meine Wahrheit endgültig und alleingültig ist, können sich alle anderen doch nur irren. Und wenn ich absolut im Recht bin, muss ich dem Unrecht nicht weichen. Können unter solchen religiösen Prädispositionen Demokratie und Pluralismus überhaupt funktionieren? Kann Vielfalt unter diesen Bedingungen überhaupt noch als gesellschaftliches Fundament tragfähig sein? Bis heute sind etwa 120 Religionskriege bekannt und belegt, darunter die islamischen Expansionskriege, die Kreuzzüge, die Hugenottenkriege, der Dreißigjährige Krieg, um nur wenige für unsere europäische Perspektive besonders relevante zu nennen. Religiös begründete und gerechtfertigte Gewalt prägt auch unsere gegenwärtige Wahrnehmung und Haltung in aktuellen gesellschaftlichen Debatten. Wenn heute der ohnehin schon sehr zaghafte und seltene Austausch zwischen Juden und Muslimen in Deutschland seit etwa 1,5 Jahren praktisch zum Erliegen gekommen ist, wenn die vorsichtige Annäherung nahezu gänzlich dem Misstrauen gewichen ist, dann spielt Religion in dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle. Verlaufen die vielen Konzepte des interreligiösen Dialogs, sei es im Rahmen zivilgesellschaftlicher Initiativen oder auch staatlicher und institutioneller Kooperation, entlang dessen, was wirklich ist und entlang der tatsächlichen Probleme und Herausforderungen? Oder sind diese Dialoge getragen von dem, was wir sehen wollen, was wir uns zu sehen wünschen? Sind die vielen problematischen Ereignisse nur bedauerliche Einzelfälle, von denen wir uns die guten Dialog- und Kooperationspartner nicht kaputt machen lassen wollen? Oder stehen diese Ereignisse für ein tatsächliches Problem, das wir ignorieren, um unser Verständnis und unsere bestehende Praxis des Dialogs nicht hinterfragen zu müssen? Ist alles gut, wie es gegenwärtig ist? Was funktioniert? Was muss sich ändern? Was braucht es, damit Religionen nicht entzweiend wirken? Ist Religion das Problemkind einer heterogenen Gesellschaft oder kann sie ihr Anker werden? Mit diesen Fragen überlasse ich unserem Projektleiter Erdan Güvercin das Wort und freue mich auf das folgende Podiumsgespräch und den anschließenden Austausch mit ihm.
Vielen Dank, lieber Murat, für diese einleitenden Worte. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion. Mein Name ist Erdan Güvercin. Ich leite das Projekt Massendebate 2.0 Gesellschaft gemeinsam gestalten und habe die Ehre, die heutige Podiumsdiskussion zu moderieren. Bevor wir anfangen zu diskutieren, möchte ich natürlich ganz kurz die Podiumsteilnehmer vorstellen. Ich begrüße ganz herzlich Karl Straub. Herr Straub ist seit 2013 Abgeordneter des Bayerischen Landtags für die CSU. Im November 23, also gar nicht so lange her, wurde er von Ministerpräsident Markus Söder zum Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung ernannt. Und vielen Dank, dass Sie trotz Ihrer zeitintensiven Arbeit heute Abend sich die Zeit genommen haben, unser Gast heute zu sein. Vielen Dank, Herr Straub. Ich freue mich auch, Herrn Dr. Philipp Hildmann begrüßen zu dürfen. Herr Hildmann war in unterschiedlichen Funktionen für die Hans-Seidel-Stiftung tätig. Seit Oktober 2023 ist er Geschäftsführer des Bayerischen Bündnis für Toleranz. Er ist Mitglied der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Auch vielen Dank für deine Teilnahme, lieber Philipp, sowohl bei der Tagung in Bad Alexandersbad, aber auch heute bei der Podiumsdiskussion hier in München. Ganz besonders begrüße ich auch David Weismann. Er ist Vorstandsmitglied vom Verband jüdischer Studenten in Bayern. Der Verband jüdischer Studenten in Bayern ist die größte regionale Vertretung, Vereinigung jüdischer Studierender und junger Erwachsener und repräsentiert bayernweit etwa 1000 junge jüdische Menschen im Alter von 18 bis 35. Vielen Dank auch, dass Sie heute Abend sich die Zeit genommen haben, mit uns zu diskutieren. Und zum Schluss möchte ich natürlich auch ganz herzlich Frau Professor Dr. Nimet Şeker begrüßen. Sie ist Professorin für islamische Textwissenschaft, Koran und Hadith am Berliner Institut für islamische Theologie an der Humboldt-Universität, aber sie ist auch die Vorsitzende der Alhambra-Gesellschaft, also von dem Verein, der die heutige Podiumsdiskussion organisiert. Vielen Dank, liebe Nimet, dass du auch den weiten Weg von Berlin nach München gefunden hast, um heute mit uns zu diskutieren und vor allem mit deiner theologischen Expertise, die du in die Diskussion heute mit einbringen kannst. Herr Keimann, Murat Keimann hat schon eingangs einige Worte zum Thema gefunden. Wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt, insbesondere in Krisenzeiten, sprechen, dann spielt die Zivilgesellschaft und damit auch natürlich die Religionsgemeinschaften als Teil dieser Zivilgesellschaft eine nicht unwichtige Rolle. Und seit Ende 2023 sind Sie, Herr Straub, Integrationsbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung. Und gerade in dieser Zeit sind wir auch mit sehr vielfältigen Krisen und Herausforderungen konfrontiert, die uns als Gesellschaft, insgesamt als Gesellschaft herausfordern. Sie haben als Integrationsbeauftragter auch einen ganz engen Draht zu den Vertretern der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften. In diesem Kontext vielleicht die Frage eingangs an Sie gerichtet, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaften gerade in diesen Krisenzeiten?
Jetzt geht's besser. Die Zusammenarbeit intensiviert sich. Ich bin mit, wie Sie richtig gesagt haben, mit vielen Religionsgemeinschaften in Kontakt, gerade weil ich hier in diesem Raum sitze. Das war eine meiner ersten Veranstaltungen, islamischer Fachtag damals. Der Raum war ähnlich gefüllt wie heute, und wir hatten jetzt im Januar den zweiten islamischen Fachtag. Da hat man dann 160, 170 Teilnehmer, ist auf eine positive Resonanz gestoßen, und denke, mit der islamischen Community, jetzt gerade im Monat Ramadan, ist ein sehr enger Kontakt. Ich bin täglich beim Fastenbrechen, und ich spüre innerhalb dieser Community ein starkes Bedürfnis des Dialogs, aber eben auch der Sichtbarmachung des islamischen Glaubens und eben nach außen zeigen, dass der islamische Glauben ein friedlicher Glauben ist und nicht verantwortlich ist für die Dinge, die Sie sicherlich mit angesprochen haben, die zum Teil, nicht alle, durch Menschen islamischen Glaubens eben verübt worden sind. Das, ich möchte es aber hier betonen, das waren eben Einzeltäter, und dafür hat der islamische Glauben, glaube ich, keine Verantwortung. Genauso, ich habe am Samstag eine sehr bewegende Veranstaltung gehabt, ein interreligiöses Fastenbrechen, in der die jüdische Community mit der islamischen Community in München und mit Christen, allen, auch welche, die nichts glauben, also mit allen zusammen. Und das gibt mir Kraft, weil ich schon optimistisch bin, dass wir auch dank der Religion diese Krisen überwinden. Und ich glaube, es ist deutlich zu machen, dass wenn Dinge passieren, dass die nichts mit dem Glauben an sich zu tun haben, sondern eben teilweise mit irrgeleiteten Glauben und eben Einzelfahrten sind. Also ich empfinde den Kontakt als sehr positiv. Ich freue mich sehr, dass wir gerade den Kontakt zur islamischen Community immer weiter ausbauen können. Und ich sehe eine hohe Bereitschaft zur Dialogbereitschaft. Wir müssen aber auch, ich vertrete ja den Freistaat Bayern, auch dem islamischen Glauben den Stellenwert geben, den er in Bayern auch verdient hat. Und da haben wir sicherlich noch ein paar Meter zu gehen.
Das
müssen wir wieder tauschen.
Jetzt glaube ich, jetzt habe ich die Funktion entdeckt. Herr Hildmann, das Bayerische Bündnis für Toleranz ist ja ein Zusammenschluss aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie Religionsgemeinschaften, um unsere Demokratie und auch die Achtung der Menschenwürde zu stärken und, wie es auf Ihrer Webseite ja auch heißt, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus zu bekämpfen. Wie sieht Ihre Arbeit als Bündnis konkret aus und vor welchen Herausforderungen stehen Sie als Bündnis in diesen Zeiten, in denen unsere Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt insgesamt aus unterschiedlichen Richtungen herausgefordert, wenn nicht sogar angegriffen wird? Wie können wir uns die Arbeit dieses Bündnisses konkret vorstellen und was für einen Stellenwert haben die Religionsgemeinschaften darin?
Das ist gleich die 1000-Dollar-Frage zu Beginn. Ich fange mal mit dem einfachen Teil an. Also das Bündnis wurde ja gegründet 2005 als Reaktion auf das vereitelte Bombenattentat auf die Grundsteinlegung der Synagoge in München. Und damals gab es einige Akteure, der bayerische Innenminister, der evangelische Landesbischof, der katholische Kardinal, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Bayern und die israelitische Kultusgemeinde haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir brauchen jetzt eine Plattform, wo wir unsere Aktivitäten bündeln können gegen diese Herausforderung, der wir uns gerade gegenüber sehen. Und damit ist schon eigentlich der Grundauftrag benannt. Das Bündnis möchte Plattform sein, eine Plattform, wo sich Menschen begegnen, die ein gemeinsames Ziel haben, nämlich den Einsatz für unsere Demokratie, für Freiheit, für Menschenwürde und damit eigentlich gegen alles das, was diese Freiheit bedroht. Und damit sind wir bei den Schlagworten, die du gesagt hast, eben gegen Rechtsextremismus als ein eben Hauptpunkt. Und wir versuchen, unsere Mitglieder zu motivieren, gemeinsam in eine Aktion zu kommen, um gute Gegenpunkte zu setzen, um Zeichen zu setzen. Wir sind unterwegs und wir sind die Lauteren, wir sind die Stärkeren und wir lassen uns unsere Demokratie schlichtweg nicht madig machen durch Menschen, die meinen, das sei nicht das Modell der Zukunft. Also insofern, wir wollen vernetzen, wir unterstützen unsere Mitglieder, wo immer wir können. Wir machen großartige Aktionen auch. Also ich nehme ein Beispiel, auch weil hier im Saal vertreten, unser Kooperationspartner, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien. Hass und Hetze ist ein wirklich bedrohliches Element in diesen Tagen, das uns alle herausfordert, gerade im digitalen Raum. Und wir versuchen sozusagen eine Art Counter-Speech, eine Love-Speech möchte ich nicht sagen, aber sozusagen wir versuchen da ein Gegengewicht zu setzen und bringen Menschen vor die Kamera, die selber Hass und Hetze erlebt haben. Diese Menschen bringen wir zusammen, um ein gemeinsames Zeugnis zu geben. Was macht es mit einem? Aber du bist nicht allein. Du musst nicht Opfer bleiben, sondern du kannst dich wehren. Bring das zur Anzeige. Wir sind die Stärkeren. Der Rechtsstaat ist auf unserer Seite. Das sind so eben kleine Mosaiksteine, die wir versuchen zusammenzutragen, um eben am Ende ein großes Bild, ein positives Bild eben zu zeichnen.
Kurze Nachfrage vielleicht, welche Herausforderungen oder welche Hürden gibt es, die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften in diesem Bündnis zusammenzubringen? Herr Straub hat ja eben kurz skizziert, wie wichtig es für ihn ist und auch für die bayerische Staatsregierung, die muslimischen Communities hier auch aktiv anzubinden und auch das muslimische Leben in Bayern sozusagen auch sichtbar zu machen. Was für Erfahrungen machen Sie als bayerisches Bündnis? Also sind zum Beispiel muslimische Gemeinschaften auch Teil dieses Bündnisses? Inwiefern bringen Sie sich mit ein?
Also wir müssen auf jeden Fall nachher nochmal auf das Eingangsimpulsreferat zu sprechen kommen, über die Rolle von Religionen, eben nicht nur als trennendes, sondern auch als verbindendes Element. Das ist mir ganz wichtig. Ich kann es eigentlich ganz bildlich darstellen. Ich schaue mal auf dieses Podium. Neben mir sitzt ein relativ junges Mitglied des Bayerischen Bündnisses für Toleranz, der Bayerische Integrationsbeauftragte. Herr Weismann vertritt die jüdischen Studenten, seit kurzem auch Mitglied im Bayerischen Bündnis für Toleranz. Ich blicke etwas weiter und stelle fest, oh, wir haben eine große Leerstelle. Uns fehlt im Bayerischen Bündnis für Toleranz, sträflicherweise, eine starke muslimische Stimme, ein starkes muslimisches Mitglied. Jetzt kann ich mich darauf zurückziehen, ich bin relativ frisch im Amt, das habe ich nicht zu verantworten, aber darum geht's ja nicht. Wir brauchen jemanden, denn es kann auch nicht sein, dass wir eine der Hauptfokusgruppen rechtsextremer Gewalt eben nicht im Bündnis abgebildet haben. Also das ist eine meiner großen Hausaufgaben, die ich jetzt übernommen habe. Ich bin auch in guten Gesprächen, hoffe, diese Lücke bald zu füllen. Beim Graben in den Gründungsdokumenten des Bündnisses findet man spannende Zeugnisse, unter anderem von Frau Knobloch, Gründungsmitglied, damals wie heute die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München-Oberbayern, die schon 2006 in einer der ersten Vorstandssitzungen sagte, wir brauchen dringend muslimische Mitglieder in diesem Bündnis, eben weil wir alle brauchen an Bord, die für die Demokratie streiten, für Menschenwürde streiten, gegen die Herausforderungen der Rechtsextremen. Also insofern, ja, wir haben noch etwas vor uns, aber ich bin zuversichtlich, dass wir heute übers Jahr, wenn wir, Herrn Straub nochmal aufgreifend, mit 160 Menschen wieder hier in der Stadtakademie zustande zusammenkommen, auch ein muslimisches Mitglied im Bayerischen Bündnis haben.
Herr Weismann, als Verband jüdischer Studenten in Bayern repräsentieren Sie insbesondere junge jüdische Menschen in Bayern. Wie nehmen junge Jüdinnen und Juden in Deutschland den aktuellen Zustand unserer Gesellschaft wahr? Und was für Auswirkungen hat die aktuell auch gerade für jüdische Menschen sehr angespannte Lage? Was für Auswirkungen hat diese Situation auf das jüdische Leben in Deutschland insgesamt?
Ja, vielen lieben Dank. Ich glaube, viele junge Jüdinnen und Juden sind sehr verunsichert zurzeit. Sie machen sich große Sorgen, haben große Bedenken. Einerseits wegen des Erstarken des Rechtsextremismus, andererseits weil auch sie Hassintense verspüren von Seiten von linksextremistischen und islamistischen Akteuren. Und insbesondere junge Studentinnen und Studenten fühlen sich teilweise gar nicht mehr wohl, sicher an die Universität persönlich hinzugehen. Das gleicht oft einer Mutprobe, seine jüdische Identität offenzulegen und offen zu sagen, dass man jüdisch ist und dass er ein Teil seiner Identität ist. Und daher stand auch diese große Unsicherheit, diese großen Bedenken. Einige wandern schon aus, andere machen sich Gedanken darüber. Andere kämpfen natürlich weiterhin für unsere Demokratie und sagen, wir bleiben hier bis zum Ende. Wir werden weiterhin kämpfen und wir werden auch weiterhin hier bleiben und dafür sorgen, dass es nicht alles untergeht.
Der schreckliche Terrorangriff vom 7. Oktober von der Terrororganisation Hamas war ja auch eine Zäsur für uns in Deutschland, weil wir seitdem beobachten, dass antisemitische Straftaten massiv zugenommen haben. Und wir sehen auch eine neue Form des israelbezogenen Antisemitismus, der vor allem aus der islamistischen und linksextremistischen Ecke kommt. Wie nimmt die jüdische Community diese Entwicklungen wahr und was können Religionsgemeinschaften und vor allem halt auch Muslime in Deutschland, aber auch die Politik für einen Beitrag leisten, um gegen diese gefährliche Entwicklung, gegen diese existenzielle Bedrohung, gegen das jüdische Leben in Deutschland wirksam entgegenzutreten? Was für eine Erwartung hätten Sie als junger Jude hier in Deutschland?
Die jüdische Community ist, wie bereits gesagt, sehr verunsichert, insbesondere nach dem 7. Oktober. Es war, glaube ich, nie so, dass wir wirklich sicher gefühlt haben in Deutschland. Es gab auch Polizeischutz davor. Es gab, wie Sie auch vorhin bereits erwähnt haben, 2005 einen versuchten Bombenanschlag auf die Grundsteinlegung der jüdischen, der israelitischen Kultusgemeinde hier in München. Aber nach dem 7. Oktober hat sich ja einiges nochmal deutlich verschlechtert. Das Sicherheitsangebot eben noch, also dass die Sicherheitsauflagen auch nochmal vergrößert wurden, dass man deutlich achtsamer ist, quasi was man zeigt, was man sagt, und dass eben auch, wie Sie bereits erwähnt haben, die Anzahl der antisemitischen Straftaten erhöht haben, das ist auch kein Zufall, das hat das Ganze nochmal verstärkt. Was wir erwarten würden von der, von Religionsgemeinschaften. Ich glaube, man kann da auf jeden Fall Raum bieten, um dieser Hetze und dem Hass entgegenzuwirken, und Aufklärungs-, Sensibilisierungsangebote schaffen, miteinander reden und auch zeigen, dass man, so viele Gemeinsamkeiten hat, eigentlich auch im Endeffekt im selben Boot sitzt, dass wir eben auch eine Minderheit sind, die von gesamtgesellschaftlichen Problemen, gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzungen leidet und davon genauso betroffen ist. Und diesen Raum zu schaffen, quasi miteinander zu reden, Debatten zu führen, ich glaube, das ist etwas, was wir von der Religionsgemeinschaft, also von der Religionsgemeinschaft allgemein erwarten würden. Und dass wir sie auch Empathie uns gegenüber zeigen, dass wir sie auch ein gewisses Verständnis und uns auch so aufnehmen und unsere Erfahrungen auch nicht absprechen würden.
Frau Professor Schecker, es gibt Studien, viele Studien, die in den letzten Jahren geführt wurden, die uns zeigen, dass antimuslimische Ressentiments in unserer Gesellschaft zugenommen haben. Wir haben eine politische Partei im Bundestag, die insbesondere auch gegen muslimische Menschen Stimmung macht. Was für Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf junge Menschen, vor allem junge muslimische Menschen? Was erleben Sie als Hochschullehrerin? Wie kommen diese gesellschaftlichen Stimmungen, die geschürt werden, bei jungen muslimischen Studierenden an?
Also du darfst mich erstmal gerne duzen.
Gerne.
also natürlich kommt es an und ich will jetzt eigentlich gar nicht das aufgreifen, was Sie gesagt haben, aber es ist auch so, dass leider nach dem 7. Oktober die Studierenden sehr ängstlich geworden sind, sehr gereizt, sehr emotional. ja, also die Studierenden sind teilweise auf uns zugekommen und wollten mit den Dozenten Gespräche führen über die aktuelle politische Situation, aber sie waren gar nicht wirklich in der Lage, weil sie so emotional waren. Aber was wir intern positiv anstoßen konnten, zumindest bei uns an der Universität, war, dass wir mit der Universitätsleitung Gespräche geführt haben und die Anliegen der muslimischen Studierenden auch auf den Tisch bringen konnten und dass auch die Studierenden oder Vertreter der Studierendenschaft, also zumindest aus unserem Fach, aus der islamischen Theologie, direkt, also die Studierenden direkt, das direkte Gespräch mit der Präsidentin oder mit Vertretern der Universitätsleitung führen konnten. Und die Universitätsleitung war bis dahin auch nicht bewusst, dass die Anliegen, die bis dahin eben solche Sachen wie das antimuslimische Rassismus viel, viel stärker erlebt wird, nicht nur im Alltag, sondern auch im Studium, in der Begegnung mit verschiedenen Mitarbeiterinnen der Universität. Universitäten sind ja, wie wir alle wissen, riesengroße bürokratische Einrichtungen. Die haben nicht nur mit Lehrpersonen zu tun, sondern mit allen möglichen Mitarbeitern an der Universität. Und verschiedenste Formen der Anfeindung eben, die schon immer da waren, aber auch eben verstärkt zugenommen haben. Und die Unileitung war sich darüber nicht so stark bewusst und hat dann auch irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt das eingesehen und hat gesagt, wir ergreifen jetzt eine Initiative. Es ist ein Zentrum für Chancengleichheit und den genauen Namen habe ich jetzt nicht mehr ganz präsent, etwas in der Art gegründet worden und die Uni geht aktiv zu. Also das Thema ist auf jeden Fall vorhanden. Ich muss aber sagen, also es hat sich etwas derzeit wieder etwas gelegt, was sozusagen die Ansprache, die Klage sozusagen, die von der Studierendenschaft kam. Aber es war eine Zeit lang eine sehr, sehr bedrückende Situation. Da hat man auch gespürt, dass da eine Sprachlosigkeit vorhanden ist. Man hat auch gespürt, dass sich verschiedene Probleme der Wahrnehmung der Studierenden miteinander vermischt wurden, würde ich jetzt zum Beispiel sagen. Bestimmte Ängste oder Sorgen, die möglicherweise jetzt mit aktuellen politischen Konflikten nicht direkt zu tun hatten, die wurden dann aber wieder sehr stark in den Vordergrund gestellt. Ja.
Die islamische Theologie ist ja noch ein sehr junges Fach in Deutschland. An verschiedenen Universitäten haben wir Institute für islamische Theologie, die sich in den letzten Jahren etabliert haben. Was für einen Beitrag kann die islamische Theologie in Deutschland für eine positive Selbstverortung von Muslimen in dieser Gesellschaft in Deutschland leisten und vor allem gerade für den Punkt, dass Religion als eine Ressource auch von den gläubigen Muslimen gesehen wird, die etwas Positives beitragen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier bei uns in Deutschland. Also was kann eine Theologie, die im Deutschen, eine islamische Theologie, die im deutschen Kontext ein Stück weit auch neu entwickelt wird, auch für einen Beitrag leisten? Und ist das nur eine Wunschvorstellung oder siehst du da als eine Professorin, die in diesem Bereich seit langen Jahren unterwegs ist, da ein enormes Potenzial auch, wovon die Gesellschaft insgesamt profitieren kann?
Ja, dazu würde ich jetzt natürlich ganz, ganz viel sagen. Da musst du mich vielleicht unterbrechen, wenn ich jetzt zu lange reden sollte. Also zunächst einmal ist es natürlich aus einer sozusagen wissenschaftspolitischen Sicht gesehen sehr wichtig, weil es die Integration des Faches Islam aus einer muslimischen, also bekenntnisorientierten Perspektive in die akademische Landschaft bedeutet. Das ist aus dieser Perspektive erstmal sehr wichtig, weil wir eigentlich bis 2010, 2011 in Deutschland eine sehr lange, zwar sehr lange und wichtige orientalistische, also islamwissenschaftliche Tradition hatten als Fach an deutschen Universitäten und das Fach Islamwissenschaft ja auch von wichtigen, unter anderem auch jüdischen Gelehrten auch historisch mitentwickelt wurde. Aber es machen eben Unterschiede, die, also aus einer muslimischen Perspektive mit eben Theologie. Zum einen ist das Fach anders verortet, es werden andere Fragen vor allem gestellt. Also die Methoden unterscheiden sich nicht so stark meines Erachtens, aber es werden andere Fragen gestellt. Also aus dieser sozusagen integrationspolitischen Perspektive ist es ganz wichtig. Für Muslime erhöht es natürlich auch den Selbstwert, weil es auch Anerkennung bedeutet. Das muss man auch mal öffentlich auch sagen. Aber darüber hinaus, um auf deine zweite Frage zu kommen. Ja, also da ist sehr, sehr viel Potenzial. Sei es, dass wir aus historischer Perspektive uns verschiedene Entwicklungen in der Geschichte anschauen. Wenn es jetzt einmal um die Konflikte geht, die Entwicklung von Konflikten zwischen Muslimen, Nicht-Muslimen, aber auch innerhalb der muslimischen, also islamisch in der Geschichte, sozusagen die Negativbeispiele, aber auch die positiven Beispiele, was wir Entangled History nennen. Ist zu sehen, wie sehr sich vor allem auch jüdisch-muslimisch sich in bestimmten Geografien und bestimmten Epochen die Denker und Gelehrten, also auch ganz spezifisch zum Beispiel im islamischen Recht und jüdisches Recht, sich gegenseitig beeinflusst haben, rezipiert haben oder eben jüdische Gelehrte auf Arabisch geschrieben haben oder muslimische Exegeten sich mit der hebräischen Bibel beschäftigt haben, zum Beispiel, um jetzt mal spezifische Beispiele zu nennen. Also da gibt es sehr, sehr viel Potenzial. Und was bedeutet es konkret für die Jungen, wenn wir jetzt wieder über die Studentenschaft sprechen, besteht ein enormes Lernpotenzial. Zum einen, was die sozusagen selbstständige kritische Forschung angeht oder kritisches Denken an sich, das wird mitgefördert, die was wir in diesem so oft, also was als Dialogforum sozusagen bezeichnet wurde, sehr lange und Dialogplattform, da hat man ja oftmals Vertreter von muslimischen Verbänden gehabt, die vielleicht sehr gut Deutsch konnten, aber eigentlich gar nicht ihre Anliegen wirklich formulieren konnten oder das, was man, also nicht Spracherwerb im Sinne vom Spracherwerb der deutschen Sprache, das meine ich nicht, waren oder sind oftmals des Deutschen mächtig, aber sie waren nicht in der Lage, sozusagen ihre religiösen Anliegen in deutscher Sprache zu formulieren. Und das ist etwas, wozu die islamische Theologie auch etwas beitragen kann. Und ich denke, das wird eben langfristig, wenn wir anschauen, wie in Deutschland sich die Generationen entwickeln, der Anteil von Migrantinnen und Muslimen wird einfach stetig zunehmen. Da kann die AfD wollen, was sie will. Sie müssen schon ganz schlimme Dinge tun, die hoffentlich nicht, sich nicht wiederholen werden in Deutschland. Wir werden einfach in Deutschland viel mehr Muslimen haben in Zukunft. Und aus dem Grund ist es auch wichtig, dass den Menschen nicht nur ein Angebot, was Religionsunterricht angeht und so weiter, gemacht wird, sondern dass sie auch lernen, in deutscher Sprache eben diese Debatten zu führen, ihre Anliegen zu formulieren, auch ihre eigene Geschichte mit ihren ganzen Höhen und Tiefen und in der vollen Breite kennen und ihre eigene Theologie und was eigentlich ihr Glaube bedeutet, wirklich auf einem akademischen Niveau kennenlernen. Jetzt habe ich sehr viel gesagt, ich mache einfach mal einen Punkt.
Ich zuck da schon.
Vielen Dank. In Teilen unserer Gesellschaft wird die religiöse Vielfalt in Deutschland ja auch leider Gottes auch als Bedrohung wahrgenommen. Das ist auch eine gesellschaftliche Realität, die wir nicht ignorieren können. Und Misstrauen und Bedrohungsgefühle existieren auch zwischen den unterschiedlichen religiösen Gruppen, teilweise sogar innerhalb muslimischer religiöser Gruppen oder Religionsvorstellungen. Deswegen die Frage an alle in der Runde, was kann die Politik, aber auch die Religionsgemeinschaften gegen diese Wahrnehmung, die es in der Gesellschaft gibt, aber auch die es unter den Religionsgemeinschaften gibt in unserer Gesellschaft, entgegensetzen? Vielleicht zunächst an Sie diese Frage, Herr Straub. Wie kann man dass religiöse Vielfalt von Teilen der Gesellschaft eher als Bedrohung wahrgenommen wird? Wie kann Politik dagegen wirken?
Ich würde gerne ein bisschen die Metaebene verlassen und ins praktische Geschäft einsteigen, das ich betreibe. Ich bin weder Theologe noch Wissenschaftler, aber ich erlebe jeden Tag, was draußen los ist. Und deswegen muss ich ein paar Dinge aufnehmen, die die gesagt wurden und auch vielleicht beim einen oder anderen ein bisschen Wasser in den Wein reinschütten. Sie haben es angesprochen, es ist, Herr Hildmann, wir brauchen natürlich einen muslimischen Vertreter im Bündnis für Toleranz, auch im Wertebündnis und so weiter. Also da brauchen wir muslimische Vertreter. Und da gäbe es sehr viele, die mit rein wollen. Und das Problem ist, das wird man, denke ich mal, es gibt halt sehr, es gibt nicht diesen muslimischen Vertreter, sondern es gibt in Bayern eine Vielzahl von unterschiedlichen Vertretern muslimischen Glaubens. Und da sind sehr, sehr viele sehr positiv in die richtige Richtung. Wo ich mich sehr bemühen muss drum, ist, dass man innerhalb dieser Vielfalt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommt, um eben solche Dinge, die alle betreffen, die für alle, unabhängig der Glaubensauslebung, wie gesagt, die ich auch nicht beurteilen kann, weil ich kein Wissenschaftler bin und auch den Koran inzwischen ein bisschen kenne, aber nicht sonderlich gut kenne. Und da ist es dann eben schon sehr, sehr schwierig, diesen einen oder die vier oder fünf Vertreter muslimischen Glaubens zu vereinen, um eben dann hier Mitglied zu werden. Und es ist ja von der anderen Seite, ich will nicht von anderen Seiten reden, auch von der jüdischen Community ist nicht jeder Vertreter muslimischen Glaubens immer akzeptiert. Der Herr Weißmann lächelt und weiß wahrscheinlich, was er damit meint. Ich kann nur aus der politischen Sicht empfehlen und habe das ja oftmals so mitbekommen, dass man, ich komme vom Land, bei uns sagt man im Reden, macht man das Sach aus. Also ich würde jeden empfehlen, mal unabhängig von Konflikten, die in der Welt sind, die kann ich auch nicht ändern, sondern wir sind hier in Bayern. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir in Bayern im Frieden miteinander leben, dass wir eben in diesen Dialog eintreten. Es gibt in beiden Richtungen, Herr Hildmann hat von Rechtsextremismus gesprochen, wir haben einen sehr deutlichen Linksextremismus, wir haben einen Extremismus, der nicht so genau zu definieren ist, wo er herkommt. Für mich macht es überhaupt keinen Unterschied, woher der Extremismus kommt, sondern Extremismus hat in Bayern nichts zu suchen. Und deswegen, es ist immer wieder Dialog, Dialog, Dialog. Ich versuche die Dinge immer zu erleben und ich habe letztes Jahr Therese Watzberg, würde ich nicht was sagen, ich habe letztes Jahr einen Kipperwalk gemacht. Man kann in Bayern schon sicher mit der Kipper durch München gehen, aber ich gebe es zu, ich habe die Kipper aufgesetzt und bin dann eben bei schönstem Sonnenschein durch München marschiert. Das war zu 98, 99% ganz in Ordnung, aber natürlich habe ich auch Blicke gespürt, die schwieriger waren. Ich kann nur eins empfehlen, ich war letztes Mal in Amberg, da habe ich ein tolles Projekt kennengelernt, also ein Rabbiner und ein Imam zusammen eben in Schulklassen gehen, um einfach zu zeigen, jüdisches Leben, islamisches Leben, welches Leben auch immer, funktioniert ganz gut miteinander, wenn man sich gegenseitig kennenlernt. Ich würde die Gefahr, weil Sie gesagt haben, AfD, die können machen, was sie wollen, so würde ich das nicht ausdrücken. Wir haben die Umfrage heute, die AfD hat 24% und was ich wahrnehme, ich komme ursprünglich aus dem Bereich Asyl, Migration, Integration. Wir müssen wieder viel mehr reden über die positiven Seiten der Migration. Das ist nämlich die weit überwiegende. Aber wir müssen eben jetzt auch die Herausforderungen lösen und beides dürfen wir nicht kleinreden. Und vielleicht abschließend aus meiner Sicht, in dem Bereich ist für mich, kommt momentan den Moscheegemeinden eine ganz erhebliche Bedeutung zu und normal mischt sich, sie sagen immer, was macht Politik? Ein Staat mischt sich normalerweise in Politik nicht, in Religion nicht ein. Wir haben im Grundgesetz stehen Religionsfreiheit, aber ich glaube, wir müssen die Moscheegemeinden stärken, weil wir nämlich eine Gefahr haben, dass man viele junge Menschen islamischen Glaubens in Deutschland haben, die Orientierung suchen. Und da gibt's die große Gefahr, dass sie diese Orientierung in TikTok oder in sozialen Medien suchen. Und deswegen, glaube ich, ist es erhebliches Interesse des Staates, diesen jungen Menschen, die übrigens auch ich mag keine Prozentzahlen nennen, weil auf die wäre ich immer festgelegt, aber eben weit, weit, weit überwiegend wollen die einfach nur im Frieden bei uns leben. Sie sind aber in der Gefahr, teils durch Perspektivlosigkeit und andere Dinge eben abzudriften. Und deswegen müssen wir die Moscheegemeinden stärken und TikTok und Social Media dadurch etwas das Wasser abgraben, um dann schlussendlich, und das ist... da muss ich wieder, weil das hat einmal jemand gesagt das wurde eben verkehrt ausgelegt, wir müssen die Thematiken, die die Bevölkerung im Bereich Asyl und Migration empfindet, lösen. Und das ist unsere Chance, dann die AfD wieder wegzukriegen, weil ich bin im Landtag, es gibt nur ein Thema, das die AfD hat. Aber wir müssen aufpassen, die bayerische AfD hat beschlossen, in Greding Millionen von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte zu remigrieren. Wir haben ganz wenige, sie sagen dann immer, das sind straffällige Asylbewerber oder Ausreisepflichtige, das ist ungefähr, das sind 245.000 Menschen, die ausreisepflichtig werden, die allermeisten haben eine Duldung. Und wir stellen seit Monaten die Frage, wer dann der Rest ist, die anderen Millionen. Und ich befürchte, dass da viele dabei sind, die inzwischen selber die AfD wählen und selber dann von den Remigrationsplänen der AfD betroffen sind. Die Demokraten müssen aber endlich offenen Auges in der Mitte das Asylproblem lösen. Und dann, glaube ich, sind wir zumindest mal auf einem guten Weg. Und da bin ich optimistisch, dass wir dann auch wieder alle in Frieden miteinander leben können. Jetzt habe ich zu lang geredet, gell?
Nein, gar aber ich habe Emotionen hervorgebracht.
Ich würde darauf gerne reagieren.
Ja, gerne. Ja.
Klar. Also es freut mich, dass zumindest jetzt hier in Bayern dass es klingt danach, als ob jetzt energisch sozusagen was gemacht wird, dass sozusagen auch Integration nicht mehr als eine Bringschuld verstanden wird, wie das lange Zeit in Deutschland der Fall war. Aber ich muss trotzdem ein großes Aber in den Raum stellen. Nach meiner Wahrnehmung benutzt die AfD das Thema Migration nur, um ihre politischen Ziele zu verfolgen. Selbst wenn jetzt alle Muslime oder Migrantinnen, wie man die jetzt auch immer, in welche Schublade man auch diese fremden Menschen stecken möchte, sozusagen komplett, wenn alle Probleme sich aufgelöst hätten, würde die AfD immer noch irgendwie einen fremden Menschen finden, um darüber Politik zu machen und die Emotionen aufzuheizen. Und ich glaube, was die Politik eben sehen muss, ist, und ich meine, das wird jetzt hoffentlich bei dieser Regierung, bei der neuen Bundesregierung, wird sich hoffentlich etwas ändern. Die Probleme, die Menschen dazu bringen, die AfD zu wählen, und Sie haben es selbst gesagt, manche Muslime oder Migranten wählen selbst bereits die AfD, muss ich mit Erschrecken in meinem Umfeld auch beobachten oder sympathisieren zumindest mit AfD, teilweise auch mit Trump und so weiter. Die Probleme sind viel breiter angelegt und vieles hat mit Politikverdrossenheit zu tun, mit wirtschaftlicher Ungerechtigkeit, mit einer sehr, sehr tief wahrgenommenen Ungerechtigkeit und einer tief wahrgenommenen Ungleichbehandlung. Natürlich muss das Thema Migration angegangen werden, da bin ich ganz bei Ihnen, aber ich fürchte, wir werden damit das AfD oder generell den Rechtsruckproblem oder auch diese Linksextremismusproblem, also dass die Mitte der Gesellschaft mehr und mehr in die Extreme abdriftet und dass ein gemeinsames Gespräch immer weniger möglich scheint, das werden wir mit der Lösung des Migrationsproblems alleine nicht lösen können.
Darf ich da gerade
einhaken?
Gerne. Also ich glaube, was wir hier beschreiben, ist auch Auswuchs einer zutiefst verunsicherten Gesellschaft, in der wir gerade leben. Das ist jetzt keine große Weisheit. Aber ich glaube, wir müssen natürlich auch fragen, warum sind wir so wahnsinnig verunsichert? Da gibt es die ganzen großen globalen Krisen, die könnten wir alle aufzählen. Es ist aber auch, und das war im Vorfeld, haben wir uns ja ein bisschen ausgetauscht, nehmen wir nochmal den Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung her. Und dann habe ich die Zahl von 64% an Menschen in Deutschland, die sich, die den Islam als eine Bedrohung wahrnehmen. Jetzt gucken wir aber genauer hin und stellen fest, aha, diese 64% sind genau die, die eigentlich keinerlei Kontakt haben zu Menschen muslimischen Glaubens. Und ich denke, da müssen wir ansetzen. Und ich glaube, da sind wir relativ nah beieinander. Wir brauchen, also mein Königsweg, den ich immer nennen würde, ist zum einen wir als sozusagen die noch irgendwie Mehrheitsgesellschaft, christlich, atheistisch geprägt, Wir brauchen Wissen und Begegnung. Das ist, denke ich, der Königsweg. Also wir müssen einfach deutlich mehr wissen übereinander und wir müssen.
Kann ich da was kurz reingrätschen?
Da darf der Moderator auch mal.
Aber wir haben doch gerade bei uns in Deutschland so eine langjährige Tradition des interreligiösen Dialogs. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich war, glaube ich, keine 10 Jahre alt. Ich war in Leverkusen, bin ich geboren, aufgewachsen. Ich bin, es gab in Leverkusen nur eine kleine türkische Moscheegemeinde, wo ich dann sozusagen hingegangen bin, um Koranrezitation zu lernen. Und so diese religiösen Basics in der damals noch Hinterhofmoschee. Mittlerweile haben sie einen repräsentativen Bau, aber damals war das wirklich so Industriegebiet, irgendwie so eine kleine Lagerhalle. Und dort habe ich Koran rezitieren gelernt. Ich glaube, ich war 10, 11 Jahre alt, hatte ich meine erste interreligiöse Dialogerfahrung gehabt. Das waren dann im kleinen Leverkusen unter dem Schatten des Bayerkreuz dort. Gab es dann halt christlichen Vertreter, so eine Runde, wo ich dann irgendwie mitgenommen wurde. Und ich habe das zum ersten Mal dort erlebt. Und es gibt ja in jedem Kleinstadt, Großstadt, in jedem Dorf gibt es diese interreligiösen Dialogrunden. Es gibt ja diese Begegnung, diese Tradition von christlich-muslimischer oder trialogischen Begegnungen. Aber irgendwie reicht doch Begegnung alleine doch nicht aus. Wenn ich sehe, dass wir heute vor Problemen stehen, vor gegenseitigen Ressentiments, gerade auch wenn es um jüdisch-muslimische Beziehungen geht, reicht Begegnung denn alleine nur Begegnung wirklich aus? Oder müssen, brauchen wir neben Begegnung auch Formate, wo wir auch lernen zu streiten, wo wir auch sagen, okay, es gibt Punkte, wo wir uns vielleicht nicht einig sind, statt diese Dialogrunden zu haben, nette Fotos, gutes Essen, aber wir reden über den Elefant im Raum nicht.
Also gutes Essen finde ich schon mal einen guten Punkt, also den, das würde ich auf keinen Fall abschaffen. Ja, ich glaube, also die Debatte führen wir ja auch sozusagen in den politischen Bildnerkreisen. Wir pumpen seit Jahrzehnten Geld in die politische Bildung und haben jetzt 24% AfD. Was haben wir falsch gemacht? Ich glaube, im interreligiösen Bereich ist es schon so, wir haben ein Stück weit Scheindebatten geführt, Scheindiskussionen. Es haben sich die Guten, die Gutwilligen haben sich getroffen, die sowieso immer dabei sind. Das kennen wir, das kennen Sie, wenn Sie in die Dörfer rausgehen und Sie machen interkulturelle Veranstaltungen, Sie treffen immer die gleichen Leute. Das sind nicht die, die wir brauchen. Wir müssen mit denen reden, mit denen es wirklich wehtut. Und was wir generell, das gilt für den interreligiösen Dialog, aber es gilt auch für den Demokratiediskurs in unserem Land, was wir wieder lernen müssen, ist das gute Streiten. Weil das haben wir verlernt. Die Gutmenschen wollen nicht streiten. Die haben entweder ihre Position und wehe einem, teilt sie nicht, dann ist aber Schotten dicht und da wird aber auch nicht mehr gesprochen. Aber wir müssen wieder lernen, im Guten miteinander zu streiten. Und deswegen ist es ein Desaster, was wir hier erleben in der Gesellschaft, dass uns die Kirchen mit ihren Gemeinden wegbrechen, mit ihren Jugendgruppen, dass uns die Sportvereine ein Stück weit wegbrechen, dass das ganze Vereinswesen ein Stück weit ausgedünnt ist. Ich mag jetzt keine Ost-West-Debatte aufmachen, aber es gibt im Osten der Republik eine sehr wenig ausgeprägte Vereinskultur. Das auch, und die Kirchen waren dort sehr, sehr schwachbrüstig leider unterwegs. Es könnte einer der Indikatoren sein, warum wir momentan einen in Teilen noch das stärker blau gefärbten Osten haben. Eine sehr steile These, aber wir könnten sie ja mal etwas näher anschauen. Also ich glaube, wir müssen, ich möchte noch Alport anbringen mit seiner Kontakthypothese, einmal Wissenschaft hier, Entschuldigung, die Metaebene wieder einbringen. Der sagt auch, ja, natürlich, wir müssen uns, erst wenn wir uns kennen, lernen, dann können wir unsere Vorurteile abbauen. Aber es reicht eben nicht, nur miteinander zu sprechen. Wir müssen in eine gemeinsame Aktion kommen. Wir müssen etwas gemeinsam unternehmen. Bin ich vielleicht doch wieder am Anfang beim guten Essen. Vielleicht sollten wir einfach mal gemeinsam kochen miteinander. Das wäre schon mal ein erster Ansatz.
Herr Straub und dann Herr Weißmann.
Die Zahl 64%, ich würde eine provokante These einfach mal in den Raum stellen, auch wieder meine Wahrnehmung, ich möchte nicht verkehrt verstanden werden, Wissenschaft ist enorm wichtig und die Metaebene ist auch enorm wichtig. Das Praktische ist, aus meiner Sicht, wenn ich es in den Orten erlebe, die Menschen vor Ort haben nicht vor ihrem muslimischen Nachbarn Angst und ich glaube auch nicht vor dem muslimischen Glauben an sich, sondern sie haben von dem Angst, was in dem, was sie irgendwo anders wahrnehmen. Also die bei mir, die sind alle in Ordnung. Also die sind schon toll. Aber die wo woanders sind, die müssen ja ganz schlimm sein, weil ich das jeden Tag lebe. Deswegen glaube ich, diese Zahl ist sicherlich, wenn ich jemanden frage, hast du da Angst vor dem islamischen Glauben, dann kann das sein, dass dann 64% ja sagen. Wenn ich ihn aber frage, hast du Angst vor deinen muslimischen Nachbarn, dann glaube ich diese Zahl nicht. Und ich bin deswegen trotzdem wieder in der These, dass man gewisse Dinge regeln muss. Und ich nehme interreligiösen Dialog schon durchaus wahr, aber ich glaube, der müsste noch wesentlich mehr werden. Also gerade jetzt die Zeit des Ramadan bietet sich da hervorragend an. Viele Moscheen öffnen sich jetzt, um das dann einfach mal mitzubekommen, dass das alles schon ganz in Ordnung ist. Und wie gesagt, ich will Ihre Zahl überhaupt nicht in Frage stellen, aber ich glaube, dass die Menschen momentan Angst haben vor was Unbekannten. Da stimmt übrigens auch ihre These aus dem Osten. Die erkläre ich mir anders. Im Osten sind mit Abstand die wenigsten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und das stellt man ein praktisch fest, wenn niemand da ist. Mhm. Vor dem habe ich Angst. Ich habe x Flüchtlingsheime mit angesiedelt. Am Anfang war immer Angst da und nach 2 Jahren, muss man auch die harte Seite des Asylrechts vertreten, wenn man dann nach 2 Jahren in das Dorf gekommen ist und gesagt hat, Mensch, da müssten jetzt einige wieder heimkehren, dann war genau die andere Reaktion, nee, unsere Asylbewerber geben wir nicht mehr her, also das sind alles die Guten. Und deswegen, wir müssen die Menschen zusammenbringen, einen Dialog und wirklich, ich glaube, was vielleicht die Politik schon machen muss, wir lassen uns immer wieder verleiten, das Thema Migration sehr intensiv zu diskutieren. Wir werden immer wieder in dieses Thema auch reingetrieben und nehmen dieses Thema dann auf. Ich würde dazu raten, das Thema nicht zu diskutieren, sondern die Probleme zu lösen und auf der anderen Seite die Chance darzustellen. Und da kommen wir einfach wieder zu einem einfachen Punkt. Wir müssen Asyl wieder den Menschen zugutekommen lassen, für die das Asylrecht geschaffen wurde. Und dann müssen wir die Einwanderungspolitik reformieren, dass die Menschen legal zu uns zum Arbeiten kommen können, dass das schneller und einfacher geht. Und dann glaube ich tatsächlich, dass AfD weniger wird. Und eines für Sie zur Bestätigung, die Migranten, Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, ist jetzt nur der erste Teil und das ist in der AfD sehr diffus, ob dann Antisemitismus als nächstes hervorgetragen wird oder ob queere Menschen Opfer werden. Das kann ich nicht beurteilen, in welcher Reihenfolge Menschen mit Handicap. Es sind unterschiedlichste in der AfD mit dabei, die völkische Interessen haben, die Rasseninteressen haben, also da kommt natürlich was nach und das müssen wir den Menschen immer wieder erzählen, aber zum Schluss kommt es immer wieder darauf an, die Herausforderungen einfach in den Griff zu bekommen und dann kriegen wir es auch wieder hin und wir müssen, eins brauchen wir alle ein bisschen mehr Mut und Optimismus, wir jammern viel zu viel, ist meine Meinung.
Herr Weißmann, Sie wollten auch noch was sagen?
Ja, auf jeden Fall, ich wollte den interreligiösen Dialog und Trialog ansprechen, weil es ist ja auch tatsächlich so, dass viele insbesondere jüdisch-muslimische Dialogprojekte, Partnerschaften und sogar Freundschaften nach dem 7. Oktober auseinandergebrochen sind. Dass die einfach komplett auseinandergegangen sind. Und ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass die zuvor einfach sehr oberflächlich behandelt wurden. Im Sinne von, wir tolerieren einander, vielleicht respektieren wir uns auch einander, aber quasi wir reden nicht über die ganzen schwierigen Fragen, die ganzen schwierigen Themen und sowas. Und daraus sollte man eigentlich diese ganzen Partnerschaften, diese ganzen Freundschaften bilden, weil Muslime und Juden haben viele Gemeinsamkeiten und zwischen dem Islam und dem Judentum bestehen eben viele Gemeinsamkeiten. Aber ja, wenn eine jüdische Person dann zum Beispiel erwähnt, dass sie Verwandte oder Freunde hat, die in der israelischen Armee sind, die in Israel leben, was hält dann die muslimische Person davon? Ist das etwas, was für sie okay ist? Und wenn sie dann angegriffen wird, wenn dass man auch solche Konfliktsituationen durchstehen sollte und dass man auch mehr Empathie und gegenseitiges Verständnis halt auch füreinander aufbringen sollte. Weil viele Jüdinnen und Juden haben sich nach dem 7. Oktober alleingelassen gefühlt von allen. Und sie hatten das Gefühl, quasi niemand kann sie wirklich verstehen und haben dann wirklich diesen Zusammenhalt wieder in der jüdischen Gemeinschaft gesucht. Es ist auch so, dass nach dem 7. Oktober viele jüdische Menschen sich überhaupt mit ihrer jüdischen Identität auseinandergesetzt haben, dadurch, dass sie zum ersten Mal Antisemitismus so in dieser Form erlebt haben und dann eben wieder diesen Halt in der jüdischen Gemeinschaft gesucht haben. Da haben sie sich von allen verlassen gefühlt und ja, komplett verloren. Also man sollte auf jeden Fall die ganzen schweren Themen, die ganzen schweren Fragen stellen. Man kann natürlich auch gut essen, miteinander essen, aber solange man da nicht miteinander redet, ist es in meinen Augen sehr oberflächlich.
Es gibt ja auch ein anderes Phänomen, die man gerade auch so im progressiven politischen Spektrum, würde ich das mal formulieren, beobachten kann, dass Religion im öffentlichen Raum sozusagen in die Position vertreten wird, dass Religion im öffentlichen Raum nicht zu suchen hat, sondern nur im privaten Raum stattfinden kann, so dass jede Sichtbarkeit von Religion darauf so allergisch reagiert wird. Das ist ja schon eine Entwicklung, die man in den letzten Jahren immer stärker wahrnimmt. Die konzentriert sich meistens aber auf muslimisches Leben. Müssen wir da als Gesellschaft nicht auch dieser Entwicklung irgendwie entgegentreten? Weil das ist ja ein Verständnis von Säkularismus, was ja eigentlich ein falsches Verständnis von Säkularismus ist. Vielleicht an dich die Frage, Herr Philipp, das konzentriert sich meistens immer auf muslimische Menschen. Also wenn die Hinterhofmoschee bleibt, also unsichtbar bleibt, ist das kein Problem. Aber wenn eine muslimische Gemeinde dann irgendwie ein Grundstück kauft und irgendwie ein repräsentatives Gebäude endlich auch hinstellen will, indem sie auch damit auch demonstriert, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir sind hier angekommen, in Anführungsstrichen, dass das eher als von Teilen dieses progressiven politischen Spektrums irgendwie als Kampfansage irgendwie wahrgenommen wird. Müssen wir da als Gesellschaft nicht viel mehr auch investieren, dass diese Form der Religiosität auch als etwas Positives wahrgenommen wird und dass nicht immer nur die Muslime dann in dieser Verteidigungshaltung sind?
Das ist eine ganz vielschichtige Frage. Ich würde mal ansetzen, gut, das eine ist, wir sind ja hier in München und sucht mal hier eine repräsentative Moschee innerhalb des Mittleren Rings und wir werden keine finden und das ist eine Schande. Weil wir Menschen, die zu großer Zahl hier leben, letztlich das Menschenrecht, Religionsfreiheit hier etwas beschneiden. Das muss sich ändern. Das zeigt aber auch, wo die Angst in der, sozusagen, in der Bevölkerung besteht, die auch mit einer Entwicklung umgehen muss. Die haben wir jetzt noch nicht benannt und Zahlen sind immer schwierig. Aber wir müssen einfach auch nochmal den Faktor hinzunehmen. Ich habe die Zahl 1961, gab es weniger als 15.000 Muslime in Deutschland. Heute knapsen wir etwa an den 6 Millionen. Das ist einfach eine rasante Entwicklung und es muss natürlich auch, die Menschen müssen irgendwo auch mitkommen. Deswegen würde ich immer ein bisschen Entwarnung blasen, sozusagen. Wir müssen auch ein bisschen, manche Dinge brauchen Zeit. Und trotzdem glaube ich, es besteht massiver Handlungsbedarf. Ich würde nicht ganz in deine Richtung gehen. Ich glaube, wir erleben auch eine zunehmende Hinterfragung der Säkularisierungsthese. Je moderner, desto säkularer. Ich glaube, das hat nicht erst mit Jürgen Habermas und seiner Rede über Glaube und Vernunft einen Gegenpunkt auch im intellektuell linken Lager bekommen. Also ich glaube, die Akzeptanz von Religion im öffentlichen Raum war schon mal stärker angefochten. Ich möchte, weil ich auch ein Stück weit der christliche Vertreter auf diesem Boden bin, nochmal den Ball in meine eigene Community spielen, an meine eigene Kirche. Wir müssen eben selber wieder lernen, auch deutlich selbstbewusster mit unserer eigenen Religion, auch mit ihrer Sichtbarkeit im öffentlichen Raum umzugehen. Weil eine meiner Kernthesen ist auch, wo das eigene fremd wird, wird das Fremde bedrohlicher. Also wir brauchen wieder mehr Wissen über das, wofür wir eigentlich stehen, um einfach eine größere Akzeptanz zu bekommen. Wir sehen ja auch, wer ist denn in diesen Gesprächen mit muslimischen Mitbürgerinnen und Bürgern besonders aktiv? Das sind nun mal die Kirchen, die eben ein besonderes Sensorium auch haben, was es bedeutet, ein Menschenrecht auf Religionsfreiheit zu haben. Genau, also ich glaube, wir haben Nachholbedarf, obwohl ich auch sagen muss, auch mich reizt es immer noch, wenn ich in Garmisch zum Skifahren fahre und ich fahre durch dieses klassische oberbayerische Dorf und dann steht rechts neben mir eine Didik-Moschee mit zwei Minaretten, wo ich immer noch denke, das hätte man vielleicht auch jetzt rein baulich etwas klüger lösen können, dass es eben nicht schon optisch als ein massiver Fremdkörper da steht. Also ich denke, da kann man vieles abfangen durch einfach auch kluges und unaufgeregtes Zugehen auf diese Themen. Aber ja, wir brauchen, denke ich, ganz dringend Orte der Identifikation, auch für muslimische Mitbürgerinnen und Bürger, eben in der Stadtgesellschaft, eben nicht, sie müssen sich nicht verstecken, nein, sie sind natürlich ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft und das muss auch sichtbar gemacht werden.
Herr Schropp.
Ich glaube, dass wir Zeit brauchen. Also ich komme aus einem Landkreis, in unserer Kreisstadt Pfaffenhofen steht am Ortseingang eine schöne Moschee. Und das hat 2014, ich war letztens erst da, Riesenproteste hervorgerufen und jetzt ist die Moschee da und das ist der Bestandteil der Pfaffenhofener Stadtgesellschaft. Aber wir dürfen uns auch nichts vormachen. Ich glaube, dass wir einfach Zeit brauchen, dass wir in den Dialog treten müssen, dass die islamische Community auch den Kontakt zur Politik suchen muss, um einfach immer wieder für mehr Verständnis zu werben. Ich war in Nürnberg in der Veranstaltung, es wird die Gastarbeitergeneration jetzt geschichtlich aufgearbeitet, die Wurzeln des Islam, also die großen Wurzeln an islamischen Glauben in Bayern gibt es schon länger, aber einfach dieses große Wachstum, das Sie angesprochen haben. Und ich glaube, da müssen wir Stück für Stück uns weiterentwickeln. Die Bedeutung, die für mich Moscheen haben, habe ich betont. Ich glaube, wir brauchen sie dringend. Und wir haben aber sehr viele positive Beispiele. Petzberg wird immer wieder auch genannt, mitten in der Ortschaft und auch fester Bestandteil. Aber im Insgesamten brauchen wir den Dialog und wir dürfen uns aber auch nichts, auch da wieder nichts vormachen. Wir müssen den Dialog führen auf Basis des Grundgesetzes. Da muss die rote Linie sein und wir dürfen uns auch nicht verschweigen, dass es natürlich auch diverse Moscheegemeinden gibt, die eben nicht auf Boden des Grundgesetzes stehen. Und deswegen müssen wir hier klar machen. Und ich glaube, das sind dann eher die religiösen Führer dieser Gemeinden und nicht die Gläubigen, sondern denen müssen wir Heimat geben. Und da gehört viel dazu. Sie sind Wissenschaftlerin, sie werden wahrscheinlich viel mehr dazu sagen können. Wir brauchen Islamunterricht, wir müssen diese Dinge einfach vorantreiben, dass die Kinder in der Schule das einfach schon kennenlernen und dann wird es über die Jahre wachsen. Ich glaube, Bayern an sich braucht sich jetzt nicht den großen Vorwurf machen, dass Religion bei uns aus dem öffentlichen Raum verschwindet. Ich glaube, wir haben eher den gegenteiligen Vorwurf bekommen, dass Religion sehr präsent ist im öffentlichen Raum. So hat's ich damals vernommen.
Ich komme aus Berlin, deswegen habe ich da noch einen anderen Schaden, den ich da mitbringe.
Darf ich noch kurz ergänzen? Also es wurden sehr, sehr gute Punkte gemacht. Ich möchte nochmal wiederholen, was ich bei der letzten Podiumsdiskussion, wo Sie ja auch dabei waren, glaube ich, auch schon bereits gesagt hatte. Ich bin sehr, sehr dafür, dass wir religiöse Bildung brauchen, nicht nur für Menschen, die sich als religiös verstehen, sondern für alle. Also wir brauchen irgendwie Religionskunde oder Ethik, Philosophie, wie auch immer dieses Schulfach heißt, für alle. Und es muss auch über die Schulen hinausgehen. Also es muss eigentlich noch viel stärker in die öffentliche Debatten rein, in die öffentliche Diskussion rein. Es muss auch für eine größere Diversität an Themen möglich sein, nicht nur das, was irgendwie durch aktuelle Ereignisse getriggert wird, weil wir seit mindestens 9/11, meines Erachtens seit den Golfkrieg, also seit den 1990er Jahren, eine sehr stark polarisierte Debatte haben über den Islam. Das sind nicht jetzt meine Wahrheiten als Muslime, da würde jetzt wahrscheinlich der jüdische Vertreter noch aus seiner Sicht noch einiges ergänzen können und der christliche Vertreter sicherlich auch. Seit ich in der islamischen Theologie bin, wir haben natürlich auch unsere Dialogformate oder Trialogformate, nehme ich auch eben wahr, wie defensiv Christinnen und Christen mittlerweile in Deutschland mit ihrer Religion, vielleicht außerhalb von Bayern, umgehen. Und das finde ich schade, das tut mir, wenn ich ehrlich bin, weh. Ich finde das sehr schade, weil ich bin im Rheinland aufgewachsen, ich habe in Köln studiert und ich war immer fasziniert von den Kirchen und Friedhöfen, also allein das, was ich optisch wahrgenommen habe und hatte natürlich irgendwie Menschen in meinem Umfeld, die christlichen Glaubens waren, aber die das nicht so selbstbewusst gelebt haben. Ich habe das erst dann, als ich mit Theologinnen und Theologen zu tun hatte, erstmal überhaupt die christliche Lehre sozusagen erstmal inhaltlich überhaupt zum ersten Mal verstanden. Aber sozusagen aus diesen persönlichen Erfahrungen heraus auch gesprochen, wir brauchen viel mehr Wissensvermittlung über Religion und religiöse Traditionen, über ihre ganze geschichtliche Entwicklung, über ihre Breite und nicht nur über die Konflikte, die haben wir natürlich auch, aber da ist auch eben sehr viel Friedenspotenzial, Gesprächspotenzial, Konflikttransformationspotenzial, um das mal akademisch auszudrücken. Und ich denke, das können wir auch gut in die Bildungspolitik bringen.
Um daran nochmal anzuschließen, ich stimme absolut zu. Und Jüdinnen und Juden sind auf jeden Fall noch nicht im gesamtgesellschaftlichen Bild überhaupt vertreten. Wir sind sehr, sehr wenige. Die meisten Menschen wissen überhaupt gar nicht mal, was es für jüdische Feiertage gibt, was es für jüdische Traditionen gibt und dass es gewisse Feiertage und Tage gibt, wo Jüdinnen und Juden nicht arbeiten dürfen. Dass es zum Beispiel immer noch Klausuren gibt, die an einen Samstag fallen, also an einen Schabbat, und man als religiöser Jude gar nicht die Möglichkeit hat, quasi daran teilzunehmen und das mitzuschreiben. Dass das gar nicht ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt ist, und das vielleicht nur so ganz halb irgendwie mal angesprochen wird, eben im Religionsunterricht, der von einigen sogar ganz abgeschafft werden soll. Und das Interessante zur jüdischen Identität, also wenn wir über religiöse Identität sprechen, ist, dass das Judentum ist ja eigentlich eine Ethnoreligion. Das heißt, das ist nicht nur eine Religion, man kann natürlich ins Judentum konvertieren, aber man kann natürlich auch jüdisch sein, also ethnisch jüdisch sein, ohne überhaupt was mit der Religion zu tun zu haben. Und da kommt auch genau das auf, dass jüdische Menschen, die eigentlich gar nichts mit der Religion zu tun haben, erst durch Antisemitismus, also durch Hass von außen, sich dann mit ihrer eigenen Identität halt beschäftigen, was es überhaupt bedeutet, Jude zu sein. Und deswegen ist es da nochmal eine ganz andere Komponente.
Um vielleicht so die Abschlussrunde einzuleiten. Wir reden natürlich darüber, gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten von Krisen. Was für eine Rolle spielen Religionen? Ich beobachte jetzt in meiner muslimischen Community, wenn ich mir die muslimischen Verbände mir anschaue, die unterschiedlich sind, Sie haben ja DITIB genannt, es gibt ja noch einige andere Verbände, ich vermisse von meiner muslimischen Community, dass bei gesellschaftspolitischen wichtigen Fragen, wenn es um Armut geht, wenn es um ganz zentrale politische Fragen unserer Gesellschaft in Deutschland geht, dass es dort kaum eine wahrnehmbare Stimme gibt, wo auch aus der muslimischen Community heraus Verband XY sagt, okay, wir haben bei diesem Thema die und diese Forderung oder wir möchten bei diesem Thema einen Beitrag leisten, damit wir als Gesellschaft vorankommen. Aber ich sehe muslimische Verbände, die sich zur politischen Situation im Nahost äußern oder die sich zur politischen Situation in der Türkei äußern, indem sie Erdogan als den großen Führer der Türkei abfeiern, obwohl sie in zweiter, dritter Generation in diesem Land leben. Daran angeknüpft vielleicht die Frage, müssen wir von den Religionsgemeinschaften, jetzt nicht nur von den muslimischen, sondern auch von den Kirchen vielleicht, da kannst du vielleicht eher was sagen, Philipp, oder eben auch die anderen Podiumsteilnehmer, welche Forderungen kann man an die Religionsgemeinschaften formulieren? Weil Religionsgemeinschaften neigen ja auch immer gerne dazu, sich in so eine Opferecke sich zurückzuziehen. Die Gesellschaft ist halt, die entwickelt sich in eine problematische Richtung. Ja, okay, aber was für einen Beitrag leistet ihr denn als Religionsgemeinschaften? Müsste man die Religionsgemeinschaften, ich jetzt zum Beispiel meine muslimischen Religionsgemeinschaft oder die verbindet sich als Religionsgemeinschaft bezeichnen, müssten wir als Muslime nicht viel stärker auch unsere Vertreter fordern, herausfordern und dementsprechend halt auch Philipp, du, deine Kirche, müssten die Religionsgemeinschaften nicht viel mehr sich sozusagen einbringen? Das wäre so ein Statement von allen Podiumsteilnehmern zu dieser Frage.
Also meine Kirche bringt sich für meinen Geschmack manchmal zu viel ein. Die gesellschaftlichen Debatten müssen noch hinter jedes Komma von Fridays for Future, das muss vielleicht auch nicht sein. Aber wenn ihr muslimische Community wollt, dass ihr gehört werdet, dann müsst ihr euch auch äußern. Weil sonst gibt es nichts, was wir hören können. Aber ich nehme jetzt in meiner doch fast über 20-jährigen Beschäftigung mit der muslimischen Community, zumindest mal hier in Oberbayern, wahr, es wird schon ganz schön viel sich geäußert. Es wird nur nicht gehört. Und das ist ein Skandal. Es mag daran liegen, dass tatsächlich, und das wäre sozusagen der Ball, den ich gerne in die muslimische Community hineinspielen würde, eben äußert euch nicht nur zum Nahostkonflikt, äußert euch nicht nur dann, wenn es wieder einen bedauernswerten Anschlag gegeben hat, irgendwo im Olympiazentrum, Christchurch, you name it, sondern eben, mich würde wirklich interessieren, und wir brauchen diese Debatte, ich knüpfe auch nochmal an Bart Alexanders Bart an, wir brauchen ja ein gemeinsames Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht, und die Religionsgemeinschaften sind dringend aufgefordert, zu benennen, was ist mein Beitrag für die Zukunft der Demokratie in diesem Land. Die Christen haben dazu schon einiges beigetragen, weil wir schlichtweg seit geraumer Zeit uns mit dieser Demokratie auseinandersetzen müssen. Aber ich würde wahnsinnig gerne von der muslimischen Community viel lauter hören, hey Mann, das ist mein Menschenbild, das ich da einbringe. Und es ist gut so und es ist eine stabile Säule für die Demokratie. Was ist meine Haltung zu, in letzter Zeit etwas in die Vergessenheit geraten, aber zu bioethischen Debatten, zur Würde des Menschen, zur Diskussion über Sterbehilfe, zur Abtreibung, Paragraph 218, wir wollen ihn gerade reformieren. Was sind denn die unterschiedlichen muslimischen Positionen? Ich würde sie gerne hören. Jetzt kann es sein, dass ich taub bin auf dem Ohr, aber es kann auch sein, dass ich sie vielleicht noch nicht so richtig, dass sie selber nicht artikuliert werden, weil ihr euch vielleicht auch noch nicht so einig seid oder weil es vielleicht auch keine so ausgeprägte Streitkultur auch von muslimischen Teilcommunities untereinander gibt. Wir Christen haben es über Jahrhunderte hinweg gelernt, uns die Köpfe einzuschlagen miteinander und dann am Ende doch in Bayern ein Bier miteinander zu trinken. Aber genau, das würde ich mir wünschen, sozusagen eine Ausweitung der Palette, ein lauteres Artikulieren und von meiner eigenen Community her sozusagen ein größeres Ohr, euch auch wahrzunehmen, zu hören, auch im politischen Raum, weil auch die Politik, die ich wahrnehme, will nicht immer unbedingt hören. Also ich nehme nochmal, Entschuldigung, ich rede zu lang, aber Penzberg begleite ich eben auch interessiert seit mindestens 20 Jahren und es war mitunter einfach bitter. Da gab es wieder irgendeinen Anschlag und damals wie heute der zuständige Imam hat sich in Form einer Pressemitteilung klar distanziert, hat gesagt, das ist nicht meine Religion, nicht in meinem Namen. Ich wusste, dass der zuständige Innenminister diese Pressemitteilung auch zur Kenntnis genommen hat, aber in der nächsten öffentlichen Äußerung dann von staatlichen Vertretern hieß es, wir müssen jetzt mal wieder was hören. Warum schweigen die? Also das ist viel, viel besser geworden jetzt, aber da gibt es auch eine Geschichte in dieser ganzen Geschichte.
Wir sind am 8. April beim nächsten Schritt in diesem Dialog. Ich erwarte ganz klar, wir haben 300 Moscheegemeinden in Bayern eingeladen, zu einem Dialog zu kommen. Ich sag's ganz ehrlich, meine Mitarbeiterin sitzt da, die Anmeldungen entgegennehmen. Es haben sich bei Weitem nicht alle zurückgemeldet, um an diesem Dialog teilzunehmen. Wir machen trotzdem weiter, dass diejenigen, die kommen, also ich möchte nicht der Pfarrer in der Kirche sein, der die schimpft, die, also die da sind, und, aber mit denen machen wir diesen Weg weiter. Ich kann bestätigen, was der Herr Dr. Hildmann gesagt hat, dass sich geäußert wird. Also es wurde sich klar distanziert am 7. Oktober von der muslimischen Community, von vielen. Aber es wird nicht gehört. Ich glaube, hier sind ja Medienvertreter da. Das müsste dann auch tatsächlich in der Lautstärke auf der ersten Seite der Bild-Zeitung dann mit abgedruckt werden, wo genau das Gegenteil auch steht. Also ich habe für mich ein Erlebnis, ich war am Tag, den ich nie vergessen werde, am 13. Februar, als der Anschlag in München war, war ich mit Vertretern der evangelischen Kirche und mit Vertretern der muslimischen Community bei uns in der Klosterhofstraße, das ist glaube ich knapp einen Kilometer vom Anschlagsort entfernt, bei einem Dialog zusammen, und natürlich ist sich auch wieder da klar distanziert worden, obwohl es eigentlich, es ist ja nicht sicher, ob das islamisch motivierter oder ob es ein verrückter Anschlag oder sonstiges war, aber da sieht man dann schon auch die, ja, wie man in dem Moment denkt, wie die muslimischen Vertreter gedacht haben, um Gottes Willen, lass es, es war noch nicht bekannt, wer war es. Und wenn dann Menschen schon denken müssen, hoffentlich war es keiner meiner Glaubensgemeinschaft, obwohl sie selber nichts damit zu tun haben. Wenn ich in Bamberg ein 12-jähriges afghanisches Mädchen sehe, das sich entschuldigt für den Anschlag, dann sind Dinge bei uns komplett schief. Und ich möchte, also wie gesagt, ich kann nur diesen Dialog anbieten. Der wird jetzt in Bayern betrieben. Der Herr Innenminister hat gesagt, macht es. Und ich hoffe, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Und da geht's wirklich, es geht auch um ganz banale Dinge. Es geht in einem Krankenhaus, wenn es neu gebaut wird, einen Gebetsraum zu schaffen. Einfach ganz. Und das brauchen wir übrigens. Wir brauchen Fachkräftezuwanderung. Wenn wir die Fachkräfte bei uns haben wollen, dann müssen wir die Rahmenbedingungen setzen, dass sie auch zu uns kommen. Also das sind nicht nur humane Bedürfnisse, die wir haben, sondern ökonomische Gründe, die wir haben müssen. Ich nehme es wahr, dass sie äußern, aber ich würde es halt schon sehr stark finden, wenn wir irgendwann einmal so einen schlagkräftigen Trupp von 5, 6, 7 muslimischen Vertretern haben, die in Bayern eine Stimme haben, um dann eben, wenn sowas passiert, wie es passiert ist, die sich da distanzieren, weil die allermeisten Muslime stellen sie ganz klar gegen Gewalt, und das wiederhole ich immer wieder. Übrigens habe ich habe DITIB nicht erwähnt, weil ich gelernt habe, dass ich nie eine einzelne, also es muss jemand anders gewesen sein. Ich würde DITIB nie im Einzelnen erwähnen. Ich sage es auch nochmal deutlich, ich rede auch mit allen. Ich rede mit allen, das wird mir dann auch wieder, wenn ich mit denen rede, dann kriege ich von der, weiß Gott, ich will keine Parteien nennen, aber warum redest du mit denen? Und dann rede ich mit denen, dann sagen die anderen wieder. Also das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber ich bin schmerzbefreit. Also von dem her, ich mache das gern weiter, und ich hoffe, dass wir in Bayern zu einem Ziel kommen.
Das kann ich auch. Man kann nie jeden glücklich machen. Ja. Es wird immer Angriffsflächen geben oder Leute geben, die vermeintliche Angriffsflächen sozusagen finden. Aber die Abschlussfrage würde ich auch gerne an Herrn Weißmann und auch an Wissenwett weitergeben. Was würdet ihr sozusagen von den Religionsgemeinschaften noch erwarten, dass sie sozusagen auch aktiv vorangehen und nicht nach Erlaubnis fragen, um sich äußern zu dürfen, sondern sich diese Erlaubnis einfach nehmen?
Ich glaube, was ich von den Religionsgemeinschaften erwarten würde, ist, dass sie sich viel stärker und viel aktiver für die Demokratie, für demokratische Parteien einsetzen und auch entsprechend mehr Aufklärung der Bildung dementsprechend betreiben. Wir hatten als VJSB eine Woche vor der Bundestagswahl einen Political Talk mit Vertretern von den 4 demokratischen Parteien. Eine Partei war nicht eingeladen aus offensichtlichen Gründen. Und das eben genau so ein Raum eben geschaffen wird, dass eben gesagt wird, das sind unsere Vertreter, sie hören uns, sie können uns auch gut vertreten. Und ihr seid nicht verloren, quasi. Es gibt auch Menschen, die euch Gehör schenken, die euch unterstützen. Und dass man eben damit Extremismus entgegenarbeitet, weil er eben damit arbeitet, dass man kein Gehör findet, dass Menschen eben verloren sind und halt eben ja nicht wissen, wo sie hingehen sollen.
Ich habe jetzt so viele Sachen im Kopf, dass ich gucken muss, nicht jetzt so eine Liste runterzurattern. Ich glaube, um wirklich wirksam nach außen arbeiten zu können, müssen die muslimischen, die großen Verbände nach innen, wovon wir als Alhambra-Gesellschaft seit Jahren ja ein Lied singen, einfach interne Strukturen überdenken und erneuern. Und was ich persönlich ganz wichtig finde, ist, dass ein echter Generationenwechsel stattfindet. Und zwar nicht nur in Form der Personen, sondern dass ein Mentalitätswandel stattfindet. Und diese Vorstellung, dass man sich versteht als eine Art Dienstleister für religiöse Bedürfnisse oder Bedarfe im Sinne von, ja, das Gebet muss ja verrichtet werden und die Toten müssen gewaschen werden und die müssen beerdigt werden und dann muss ja auch ein Ort für Iftar im Ramadan existieren und so weiter. Das ist alles wichtig, das sind sozusagen die alltäglichen Bedürfnisse der Muslime, wenn sie ihren Glauben praktizieren. Die Verbände in Deutschland müssen einfach verstehen, dass sie viel mehr Potenzial haben, dass auch vor allem in der Basis sehr viel Potenzial ist, insbesondere in den Reihen der Frauen und in den Reihen der Jüngeren. Und dieser Wechsel muss aber auch von innen kommen. Also solange die Leute aus der Basis selber diesen Druck sozusagen nicht in die Verbände, in die Strukturen hineintragen und das auch nachhaltig verändern wollen, wird sich da, glaube ich, nicht viel ändern. Was wir jetzt, ich sage jetzt wir im Sinne von Alhambra-MitstreiterInnen, teilweise aus eigener Erfahrung wissen und was ich in meinem Umfeld auch als Akademikerin sehr stark wahrnehme und schockiert bin, dass es auch bei Studierenden in den ersten Semestern bereits der Fall ist, ist, dass viele sich aus den Moscheegemeinden verprellt fühlen. Die fühlen sich, also sie suchen eigentlich eine Community-Strukturen, in der sie sozusagen angenommen fühlen, aber auch sozusagen mitgestalten können. Aber viele fühlen sich nicht mehr beheimatet in den Communities. Das heißt, es ist eigentlich ein enormes Potenzial vorhanden. Und das müssen einfach die Strukturen müssen sich ändern. Aber wie gesagt, wir als Alhambra, das ist ja eins unserer zentralen unserer Themen. Deswegen mache ich einfach an der Stelle einen Punkt. Ich muss die einzelnen Aspekte, glaube ich, hier gar nicht mehr aufzählen. Ach ja, vielleicht noch ein Punkt.
Gerne.
Weil hier auch nochmal die Frage der sozusagen innermuslimischen theologischen Debatte angesprochen worden war. Und ich denke, dafür muss Raum gegeben werden. Da muss einfach die Verbände müssen einfach diesen politischen Habitus, den sie aktuell in Deutschland haben, den sie natürlich auch nicht selbstverständlich ablegen können, das ist ihnen ja irgendwie auferzwungen. Oder freiwillig
auferzwungen, wie man es auch bewerten möchte. Diese Politisierung muss ein Stück weit aufhören, damit einfach auch viel mehr theologische Diskussionen, damit viel ein größerer Raum für theologische Diskussionen entstehen kann und damit auch innerhalb, sagen wir jetzt, eines größten Verbandes verschiedene theologische Meinungen sozusagen ausgehalten werden können. Also die viel zitierte Ambiguitätstoleranz von Thomas Bauer, was in der islamischen Geschichte, aber auch in der islamischen Gegenwart in vielen Kontexten de facto gelebt wird, aber in den Minderheitskontexten einfach aufgrund der Ängste, die bestehen, nicht ausgelegt wird oder sozusagen nicht zugelassen wird und immer dieser Anschein oder uns immer gesagt, wir müssen mit einer Stimme sprechen, es darf keiner, zumindest nach außen, es dürfen nicht so viele abweichende Meinungen existieren, wo ich sage, nein, aber wir kommen doch irgendwie mehr oder weniger zu einer Mehrheitsmeinung, nachdem wir erstmal gründlich ausführlich diskutiert haben und kontrovers diskutiert haben. Und das ist auch sozusagen eine akademische Kultur, eine theologische Kultur, die wir auch in unserer Tradition haben, und zwar in der vollen Breite. Man findet dort teilweise auch Positionen, die man schockiert findet, aber die dann auch durchaus
ja anerkannte sunnitische Gelehrte vertreten haben. Und das ist auch eigentlich etwas, was die Verbände wieder lernen können. Und die müssen, was das angeht, auch ihr Personal viel stärker. Die haben das Personal, die haben viel weniger Theologen. Mhm. Also Theologen im Sinne von, die auch, also erstmal sind diese Räume, diese Diskursräume nicht da. Und zum anderen ist auch das Personal weniger theologisch geschult. Die haben schon einige da, die gut geschult sind, aber das ist nicht die Mehrzahl. Das sind eigentlich viel mehr sozusagen Akteure, die politisch das Tagesgeschäft machen würden oder was halt eben so ein Verband sozusagen verwaltungstechnisch zu tun hat. Und diese Dinge, die dominieren, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Und es, also zumindest jetzt mal, um mal was Positives über DITIB zu sagen. DITIB hat ja Promotionsförderung von Doktoranden im Fach Islamische Theologie. Ich glaube, da werden auch andere Sachen auch noch gefördert. Die haben auch durchaus sehr gute akademische Formate. Damit können sie durchaus selbstbewusster auftreten und durchaus auch mehr. Und ich glaube, sie haben das, also sie tun es auf jeden Fall. Also es werden nicht nur sozusagen Doktoranden mit einem türkischen Migrationshintergrund, wo die Großeltern oder so Türken waren, sondern auch andere Muslime fördern. Und das finde ich schon mal gut, dass da sozusagen auch nicht nur gesehen wird, wir fördern hier Menschen, die sozusagen irgendwie eine Heimatverbundenheit haben, die ja schon irgendwie seit 40, 50 Jahren eigentlich keine Relevanz mehr hat in Deutschland, sondern dass man das schon überwunden hat. Aber auf der inhaltlichen Ebene gibt es noch viele Hürden, die meines Erachtens zu überwinden wären.
Vielen Dank. Angesichts der vorangeschrittenen Zeit würde ich auch zum Schluss übergehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Straub, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben. Lieber Philipp, vielen Dank, dass du auch dabei warst. Herr Weißmann, vielen, vielen Dank, dass Sie auch heute nochmal demonstriert haben mit Ihrer Teilnahme, dass Jüdinnen und Juden und Musliminnen und Muslime in Deutschland sehr konstruktiv miteinander diskutieren können und vor allem über dieses wichtige Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt gemeinsam an einem Strang ziehen. Liebe Nimet, vielen Dank, dass du auch mit deiner theologischen Expertise deine Punkte hier angebracht hast. Vielen Dank auch für die Gäste, dass wir heute Abend hier dabei waren und unseren Kameramann natürlich, der alles aufgezeichnet hat. Ich würde kurz die Veranstaltung abschließen und dann können wir gerne bei Getränken nochmal Fragen annehmen und unter uns nochmal austauschen. Vielen Dank auf jeden Fall soweit.